Jissai ben Yusuf, Kapitel 6, Rex Judaeorum. In diesem Kapitel tragen verschiedene ihre Erinnerungen an Jissai zusammen, aber auch über die Meinung vom griechischen Arzt wird berichtet. Wo man wieder einmal zusammensitzt und Erinnerungen austauscht, fragt Benjamin: Was ist das eigentlich für einer gewesen, der Jissai ben Yusuf Nasrin? Eine Weile lang bleibt es still. Das Thema scheint einen Weg ein bisschen brenzlig. Dann fährt er an, was anpacken lieber ist, wie das unentschlossen zu erwarten. Der Simon. Also, ben Yusuf Nasrin bin ich ja auch. Da würde ich müssen etwas sagen, oder? Zwar hat er den Kontakt zur Familie abgebrochen, nicht wahr? Der Jissai hat, glaub ich, immer wollen etwas besser sein als wir Handwerker und Kleinunternehmer. Immer wollen oben raus. Wenn ihn der Vater gebraucht hätte auf dem Bau, ist er meistens nie herum gewesen. Ständig im Tempel, immer hinter der Schriftrolle, nicht wahr? Für uns hat er gesponnen. Was hat er gesagt? Er müsse sein in dem, was seinem Vater gehöre. Also soll der Yusuf nicht sein Vater sein. Aber der haben meine Eltern nicht gern gehört, oder? Du spinnst, hat es angetönt. Aber auch die Leute haben es manchmal angehauen. Euer Jissai spinnt. Am Laubhüttenfest muss er im Tempel wirres Zeug verzapft haben. Die Leute haben berichtet, jetzt sei er ganz übergeschnappt. Also ich bin nicht dabei gewesen, nicht wahr? Allerdings das. Der Yusuf sei nicht sein Vater, das haben auch andere herumgeschwätzt. Wir jüngeren Brüder haben alles Gleichmodel wie unsere Väter. Wir haben eine breite, kräftige Postur und schwarze Haare. Jetzt natürlich weiss. Ich selber sei abgeschnittener Vater. Er dagegen eine Stange, im Gesicht ein Finöckeli und blonde Zapfenlocken. Das passt ja alles auch zum Bericht von der Osra. Jetzt ist mir schon klar. Der Jissai, der schlägt schon aus der Reihe, rein vom Aussehen. Eben nicht nur vom Aussehen. Ich selber bin gut mit dem Auskommen. Als Klein habe ihn sogar sehr gern gehabt, nicht wahr? Was der mir amig für Geschichten erzählt hat. Zu allem und jedem ist ihm etwas eingefallen, ein Geschichtchen. Und dabei häufig eins, wo man daraus hätte können etwas lernen. Überhaupt, einem etwas erklären. Das hat er gern gemacht. Lieber als ein Balken präzise zu Weg sagen. Und eigentlich ist er ein Lieber gewesen. Immer hat er zum Frieden geredet. Es hat nämlich etwa viel Kritz gegeben zwischen den Eltern. Gerade wegen ihm. Mutter hat damit zum Jissai gegeben. Und das verträgt der Vater nicht, oder? Und der Jissai hat gleich immer wollen versöhnen. Drum hat's mich auch so mögen, wo er fort ist. Er ist eben plötzlich verschwunden. Niemand hat gewusst, wo. Endlich wird rumgeschwätzt. Er lebe in der Wüste. Ausgerechnet in der Wüste. Er, der doch eher zu fein war zum Krampfen. Lange Zeit ist er fort. Frühestens nach ein paar Monaten taucht er auf. Nicht etwa daheim bei uns. Nein. Wir erfahren, er streiche als Wanderprediger und Wunderdoktor mit ein paar Bursten durch Galiläa. Einmal kommt er auch nach Nazareth. Wir, Familie, wissen von nichts. Dabei ist er doch von uns vorgelaufen. Da hätte er sich doch wenigstens können zeigen, oder? Nein, wir gehören lediglich, es käme ein guter Prediger in die Synagoge. Mutter, glaub noch mit einer Schwester, die gehen hören. Ich selber nicht wahr, wir Männer müssen arbeiten. Mutter kommt Tränen überströmt heim. Ihr Lieb hätte er schon können zuerst Grüezi sagen, nicht wahr? Aber nein, der Jesai geht in die Synagoge und macht erst noch einen Skandal. Und nachher verleugnet er es noch. Er muss sich aufgespielt haben als ein grosser Prophet. Und dann beleidigt er scheint's nach unsere Gemeinde. Wir, die ganze Familie, wir haben uns müssen schämen. Wir haben uns kaum mehr dürfen zeigen. Da haben wir gewusst, dass er spinnt. Was du nicht sagst, rief da der Ehud dazwischen. Ich hatte Jesai ben Yusuf Nasrin ganz anders erlebt. Er war ein grosser Mann, kein Spinner, sicher nicht.
Es gibt eine kleine Unruhe. Die Flüchtlinge reden alle aufs Mal, aber endlich entscheidet der Esra.
Erzähl du doch, Ehudi, mich und wen ich seh, ander unter uns interessiert's gewaltig. Wie du den mag seh und erlebt hast. Simon bin ich dankbar für sein Bericht. Wohn übrigens nicht schlecht zu dem passt, wo ich von Berufswegen gehört habe. Aber umso mehr wollte ich jetzt vernehmen, wie jemand, wo im Nachstand, den man erlebt hat, den man wo sicher jemand, sagen wir, spezieller war. Gern,
so der Ehudi, wenn er in der Zeit nimmt, bricht ich von meinen Erinnerungen an meinen Meister. Der Ehudi gibt zu, es hängen schon etwas aus der Bahn geworfen, sich wieder in die Zeit zurückversetzen. Aber nachdem er sich auf das besonnen hat, was er da im Kloster gelehrt hat, wie er könne sich von den Fesseln befreien, wo einem als das einbindet, hoffe er sich wieder im Griff zu haben und gern will er weiter erzählen, aber auch zuhören, was seine lieben Landsleute und Gäste möchten berichten. Und so fährt er an.
Der Jissai ist ein Mensch gsi, wie mir sonst nie einer begegnet ist in meinem Leben. Er hat tiefe Einsichten gehabt über das Leben und beigebracht hat er es uns mit Lehrgeschichten, wo man von selber drauf gekommen ist, was sie sollen bedeuten. Er war sehr für Ausgleich gewesen, für Frieden und Verzicht auf Gewalt. Wenn man einen Ohrfeig bekommen hat, soll man gescheiter den anderen Backen anheben, als zurückschlagen. Und so hat er es selber auch gemacht, bis in den Tod. Er hat sich schon gewehrt, aber immer mit Worten. Er konnte schlagfertig umgehen. Immer mit Worten. Einmal hat er immer wieder betont, die heiligen Schriften seien zum Wohl vom Volk und nicht zum die Leute plagen. Er hat auch die Schriften gekannt, manchmal besser wieder ein Schriftgelehrter. Aber es ist nicht das, was wichtig ist. Vielmehr, er hat auf alle einen tiefen Eindruck gemacht, durch sein Wesen. Das habe ich auch gehört, der Isra. Die einfachen Leute sind ihm ja nachgelaufen, in Scharen. Gerade die Volksaufläufe machen den ja so verdächtig. Aber auch gebildete Männer sind beeindruckt. Viele von uns haben gestaunt über sein Wissen, aber seine Deutung entspricht halt schon nicht unserer uralten Tradition. Zum Können die Text richtig verstehen, braucht's eben ein jahrelanges Studium, eine fundierte Kenntnis von Parallelstellen aus den verschiedenen Büchern. Schon auf Buchstaben kann Hinweise, wo könnte eine Deutung entscheidend beeinflussen. Auf der Flucht hat während den 5 Jahren entweder die Sorge ums Nötigste, ums Essen, ein Plätzchen zum Schlafen, überhaupt einen sicheren Weg und einen sicheren Aufenthalt im fremden, unbekannten Gebiet. Der Weg alle Kräfte und alle Gedanken braucht, dass nichts vorig geblieben ist für die Vergangenheit. Sei es die eigene, die von Kameraden erzählen oder gar diskutieren, gleich das sicher jedes für sich mit seinen Erinnerungen und Urteilen abgegeben hat. Erst das Kakanaya drückt jetzt das ganze Kürsch führen und so tönt der Osra ihres Stimmli dazwischen.
Sag Nuna, euer Reis hat nur wegen einem Verschrieb in der Bibel trümmere den Weg aufs Äußerste zöglet.
Das ist eine von diesen Wortmeldungen, wo niemand eine rechte Antwort weiss. Und so geht man drüber weg. Osra ist lang genug Dienstmeidli gsi. Sie ist sich das gewöhnt.
Gestört hat Mengi halt sein Bekenntnis zur Bescheidenheit.
Man kann sie ja sagen Armut, erklärte Ehudi.
Luxus schadet mehr als er bringt. So hat er immer wieder predigt. Mich hat grad das überzeugt. Und es ist gelungen. Da in Kakanaya lehre ich jetzt ganz ähnlich, wie Besitz zum Leiden führt und wie ich besser auskommen ohne. Nicht, dass wir beim Meister hätten müssen Not leiden, wir Jünger, haben immer das Leben gehabt, dank seinen Besprechungen von Kranken. Ich bin ja dabei gsi, wenn er blinde, lahme und Aussätzige gesund gemacht hat, will ne der Jissai ihre Sünden vergeben oder gesagt hat, sie müssen nur fest glauben. Gerade über seine Heiligen habe ich auch mit dem Dr. Zakiris geredet. Und das könnte noch ein paar von euch interessieren. Dazu erklärt mir der Dr. Zakiris. Ihr Juden sind ja schon ein Volk, wie man kaum ein zweites findet. Das kann ich sagen, nachdem ich ja bis nach Indien und Persien und dann wieder nach Gallien gekommen bin und die verschiedensten Völker und ihre Sitten konnte studieren. Aber niemand leidet den Weg unter einem Schuldgefühl, unter einem schlechten Gewissen, wie gerade ihr. Ihr habt von eurem Stammesgott ja einen ganzen Haufen von Regeln, Gebot und Verbot, was er müend und nicht dürfen, dass es ihr unmöglich ist, dass sie einander nicht widersprechen. An dem Weg, dass kaum ein Jude sich nie schuldig gemacht hat. Natürlich, die einen zucken Dachseln, aber viele nehmen es ernst und werden von euren Priestern noch da drin verstärkt. Die kommen eine gespaltene Seele über und die Seele regiert den Leib und der Weg werden die Leute krank. So verstehe ich, dass sie wieder gesund werden, wenn man die Last vom schlechten Gewissen nimmt. Nach einer kurzen Pause ergänzt er.
Aber es muss einer schon ein überzeugendes Auftreten haben, um so etwas glaubhaft anbringen
zu können. Ich sage, an dem fehlt es nicht.
Und auf die Erklärung vom Doktor hin begreife ich plötzlich manches. In dem Zusammenhang verstehe ich jetzt auf einmal, warum der Jissai uns Jünger am Sabbat hat ehren können und warum er immer wieder am Sabbat Kranke geheilt hat. Sein Kampf gegen die einschränkigen Gesetze ist eben schon auch ein Kampf um Gesundheit gsi. Da fasse ich auch Mut und erzähle dem Dr. Zakiris von einem bösen Erlebnis, wo mir auf meiner Flucht passiert ist. Am Abhang von dem höheren Gebirgszug Naftali gegen Jordantal, etwa in der Mitte zwischen Caesarea, Philippi und Bethsaida komme ich am Hof vorbei und triff dort einen Bauer, wo mir bekannt vorkommt. Es ist der Vater von einem epileptischen Bub, wo mein Meister geheilt hat. Ich freue mich und hoffe, ich werde freundlich als Gast aufgenommen, aber ganz im Gegenteil. Der Mann verflucht meinen Meister und mich, geht mir Stein an und ich höre im Fortrennen an, aus einem Durcheinander von seinen Worten, kurz nach der Heilung. Er sagt natürlich etwas im Sinn von Beschiss. Kurz nach dem Exorzismus hat mir der Bub mich freilaufen lassen. Und da sagt er vom urreinen Geist, ist fürzehrt worden und umgekommen.
Mein einziger Sohn habt ihr auf dem Gewissen,
tönt mir Sider immer wieder durch den Kopf. Das erzähle ich dem Dr. Zakiris und der erklärt mir mit diesen Worten. Es ist eben so. Ich habe ja in Alexandria studiert und habe freien Zugang zu einer grossen Bibliothek gehabt, die vor etwa 300 Jahren gegründet worden ist und wo die hippokratischen Schriften über medizinische Themen aufbewahrt werden. Die Schriften sind von verschiedenen Ärzten geschrieben worden, teils schon vor, teils auch nach der Gründung der Bibliothek. Und die Erkenntnisse sind nicht etwa veraltet. Im Gegenteil, bis heute haben sie sich in der ärztlichen Praxis punkto Theorie, Diagnose, Prognose und Therapie zum grössten Teil bewährt. Aus diesen Schriften interessieren in dem Fall, wo du berichtest, Ehudi, besonders folgende Texte. Vor nahezu 700 Jahren schon entdeckt der Alkmaion von Kroton, dass sämtliche Sinnesvermögen wie sehen, hören, tasten, schmücken, ein Gug spüren und denken, dass alle sechs Sinn irgendwie mit dem Hirn zusammenhängen. Und der berühmte Hippokrates beschreibt dann, das sind schon 300 Jahre her, die Krankheit Epilepsie. Der Kranke verliert die Sprache und Besinnung. Die Hände werden kraftlos und verkrampfen sich. Mit den Füßen schlägt der Patient um sich. Die Augen verdrüllen sich und zucken. Die Zähne schlägen aufeinander und zum Mund raus kommt Schaum. Und manchmal geht der Stuhl gewaltsam ab. Derige Symptome treten bei einem nur rechts, bei anderen nur links und manchmal auch beidseitig auf. Alle diese Symptome hat der Hippokrates beschrieben und viele Ärzte, auch ich selber, kann es bestätigen. Ich erwidere einem Doktor, der Kranke, den ich gesehen habe, der sei doch vom Dämon umgezehrt worden. Bald ist Wasser, bald ist Feuer. Aber er will wissen, ob ich das selber gesehen habe. Natürlich habe ich es vom Patienten, seinem Vater, gewusst. Der Bursch habe ich lediglich gesehen, am Boden liegen,
zucken mit Händen und Füßen. Ich bin aber auch nicht direkt bei ihnen zugestanden.
Da, sagt mein Gastgeber. Ja, weisst, wir gestudierten griechischen Ärzte müssen eben exakt beobachten. Und nun, was wir selber gesehen, gehört, geschmückt und tastet haben, gibt es eine Diagnose. Zuallererst zeigt der Fall vom epileptischen Bub, wie wichtig eine Katamnese ist. Man muss immer einen Patienten nach einer Heilung begleiten, bis man sicher ist, dass die Gesundheit auch hebt und nicht nur für den Moment entstanden ist.
Ich widerspreche, wenn ein Dämon aus einem Mensch ausgefahren ist, so sucht er vergebens einen Rastplatz, bis er wieder in den gleichen Mensch zurück eindringt, gerade weil der jetzt sauber ist. Häufig noch mit 7 anderen Geistern. Der Dr. Zacharias wieder, der viele Menschen kennen, mit gespässigen, ungewohnten Störungen von Gemüt und Denken, ohne erkennbaren Grund. Die Idee, die Krankheit käme von Göttern und Dämonen, sei zuerst von Zauberern, Exorzisten, Bettler und Schwindler ausgeheckt worden, wo selber nicht die nötigen medizinischen Kenntnisse haben und dann allerhand harmloses Zeug verbietet oder sonst nutzlose Kuren verordnet. Zu meinem Fall meint er, wenn danach ein Kranker, besonders ein Bub, gerade am Wasser oder am Feuer ist, wenn er einen Anfall erleidet, so wirst du begreifen, dass er in seinem besinnungslosen Zustand Ring kann im Feuer brennen oder im Wasser vertrinken. Für das braucht es doch keinen Dämon. Für den Ehudi sind die medizinischen Erklärungen eine grosse Enttäuschung. Sein Glaube, dass Gott hinter dem Jesai gestanden sei und die Wunder vollbracht hat, weicht dem Zweifel. Mit dem will er seine Landsleute, die leider Weg unsicher worden sind, nicht belasten, und so erzählt er weiter. So weit im ersten Teil vom 6. Kapitel. Später geht's weiter mit dem 2. Teil vom 6. Kapitel von Jesai ben Yusuf.